Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen hier zu dem Thema Kerberos Albtraum oder Zusammenspiel. Einmal kurz zu mir. Mein Name ist Marc Kuschel. Ich komme aus der schönen Hansestadt Bremen an der Weser und ich arbeite seit kurzem bei der Accentech Consulting AG in der Rolle als Head of Microsoft BI. Das heißt, es ist ein Beratungshaus und ich verantworte dort den Microsoft-Bereich. Insgesamt mache ich Microsoft BI jetzt 6 Jahren und .NET seit 11 Jahren, zuvor mit einer etwas kleineren Beratungsfirma und habe auch den entsprechenden Zertifizierung als MCETP SQL Server 2008 BI. Wie komme ich jetzt als BI-Berater an so ein Thema wie Kerberos? Schon abgeschreckt. So schnell kann es gehen. Ja, ja, es wird technisch, das ist richtig. Denkt man sich ja erst, ging doch jetzt irgendwie um SharePoint, ist auch richtig, denn Microsoft BI ist ja in SharePoint aufgehangen, wenn man bis hin zu Berichtswesen durchgeht und darüber bin ich auch daran gekommen, denn wir haben schon öfter Projekte gehabt bei Großunternehmen, wo wir dann komplexe Reporting-Lösungen deployed haben und wenn dann der Zugriff nicht geht, steht man da, fragt sich, woran liegt das eigentlich? Und das Wissen würde ich heute gerne mit euch teilen. Darum sind wir alle hier. So, aber erstmal, Kerberos, bei dem einen oder anderen klingelt es vielleicht, bei dem Begriff griechische Mythologie, da war doch was. Denn Kerberos ist der Name des Höllenhundes, der das Tor zur Hölle bewacht. Das heißt, er sorgt dafür, dass die Toten, die in der Hölle sind oder bleiben sollen, nicht flüchten können. Und wenn es doch jemand versucht, dann packt er ihn und zieht ihn schmerzhaft wieder zurück. So heißt es dort. Die Analogie ist gar nicht so schlecht, denn im Rahmen der IT ist Kerberos ein Sicherheitsmechanismus und sorgt auch dafür, dass vieles so funktioniert, wie es soll. Das schauen wir uns erstmal genauer an. Der erste Teil der Session ist jetzt erstmal ein theoretischer Einstieg in das Thema Kerberos und dann schauen wir uns im Rahmen von ein paar Demos an, wie sieht denn das Ganze mit SharePoint, Analysis Services und Reporting Services aus? Okay, fangen wir erstmal ganz einfach an mit der Authentifizierung mit einem ganz simplen Beispiel. Wenn ihr eine Website aufruft, dann meldet sich der Browser an der Website. Wenn nicht authentifiziert werden muss, geht das sofort. Haben wir jetzt eine Website wie einen SharePoint-Server, müssen wir uns an dem natürlich authentifizieren, denn da darf ja nicht jeder ran. Das heißt, der Webserver sendet ein Signal zurück, HTTP 401, und bittet darum, uns doch bitte vernünftig anzumelden. Gar kein Problem. In der Regel ist es dann so, man sieht dieses kleine Pop-up, muss seine Zugangsdaten eingeben. Bei einer Website gibt die ein, kein Problem. Hat man sich vertippt oder darf vielleicht gar nicht rein, ja, dann wird einem das auch direkt gleich erzählt in Form eines HTTP 403-Codes. Da hat man die Chance, sich vielleicht nochmal zu versuchen oder merkt vielleicht, dass man nochmal Berechtigung anfragen muss. Ja, was steckt denn eigentlich dahinter, wenn wir das machen? Es gibt erstmal ein einfaches Verfahren, das ist die Basic-Authentifizierung und es gibt auch eine NTLM-Authentifizierung. Das bedeutet, die Basic-Authentifizierung ist ganz einfach. Wir haben unsere Nutzerdaten eingegeben und diese werden, so wie sie sind, als Klartext an den Server versandt. Das ist dieser Punkt häufig unverschlüsselte Übermittlung. NTLM ist eine, ja, erste Weiterentwicklung des Ganzen, aber auch schon sehr, sehr alt, gab es schon mit NT 351. Und da hat man sich gedacht, über einen Hash ist das Ganze ja schon mal nicht mehr klar zu lesen und war erst auch anerkannt, dass es sicher sei. Heutzutage lacht man ein bisschen über Hashes. Man kennt ja die diversen Attacken, die im Netz so passieren. Aber dennoch ist ein Hash natürlich besser als ein klar leserliches Passwort. Hat aber einen ganz klaren Nachteil, denn man kann diese Informationen abgreifen, wenn man sich dazwischen schalten kann über eine Man-in-the-Middle-Attack und somit diese Informationen nutzen, um sich als der Nutzer auszugeben, der sich ursprünglich angemeldet hatte. Das ist natürlich etwas, was es zu gilt, zu vermeiden. Diese Informationen da unten auf der Folie, Voraussetzung, alle Dienste müssen auf einem selben Server installiert sein. Das bedeutet, wenn wir die Möglichkeit haben wollen, uns bis zur Datenquelle unten durch zu authentifizieren, dann geht das mit Basic bzw. NTLM nur, wenn alles auf demselben System ist. Ja, aber wir haben ja Kerberos. Das ist etwas sicherer an der Stelle. Nicht nur etwas, eine ganze Menge sogar. Denn Kerberos führt erstmal ein Grundprinzip ein, das Grundprinzip des Misstrauens. Das bedeutet, dass die Server nicht einfach gegenseitig Authentifizierungsinformationen austauschen. Und wenn dann Informationen ausgetauscht werden, geschieht dies über ein sogenanntes Kerberos-Token. Was das Token ist, was es beinhaltet, wie man das bekommt, das gehen wir gleich im Detail erstmal durch. So viel nur ganz kurz, es enthält Informationen über die Sitzung, über die Identität des Benutzers und damit kann dann sichergestellt werden, dass auch die Anmeldung richtig erfolgt, wenn man ein gültiges Token bekommt. In den folgenden Folien kennzeichne ich dieses Token immer hier durch diesen kleinen Smiley, den man da rechts sieht, in dieser kleinen Explosion, sage ich jetzt mal, die dort gezeigt wird. Genau. Ja, in den Projekten, die ich begleitet habe, wo es mit Kerberos Schwierigkeiten gab, da hat der eine oder andere Projektleiter dann geflucht über diesen Kerberos-Mist, wenn es denn nicht funktioniert hat. Denn es ist nicht ganz so einfach, das einzurichten. Und da wurde dann darüber geflucht, warum macht Microsoft das denn so kompliziert? Ja, nun ist es aber gar nicht so, dass Microsoft Kerberos erfunden hätte. Nein, Microsoft hat Kerberos implementiert. Ursprünglich stammt Kerberos aus dem RFC 4120, sogar schon aus dem Jahr 2005, beziehungsweise sogar abgeleitet vom RFC 1510-93. Also sozusagen schon mit verglichen heutigen Technologien ein Urgestein der Netzwerksicherheit und bis heute aktuell. Und Active Directory ist ganz einfach eine Implementierung von Kerberos über das Security Support Provider Interface oder kurz SSPI. Über dieses Stichwort SSPI bin ich zum ersten Mal gestolpert, als ich mit dem Managementstudio mich mal versucht habe, in einer gesicherten Umgebung anzumelden. Das hat nicht geklappt. Dann sagt das Managementstudio vom SQL-Server nämlich, dass ein Problem mit dem SSPI-Schnittstelle oder Kontext vorliegt. Und wenn man das noch nicht gehört hat, dann fragt man sich erstmal, was soll denn das? Das kenne ich ja gar nicht. Ja, natürlich gibt es auch noch weitere Implementierungen, insbesondere auch im Open-Source-Bereich. Kennt man aber eher weniger, wenn man als Berater im Microsoft-Umfeld unterwegs ist. Zum Beispiel gibt es MIT-Kerberos im Unix-Linux-Umfeld, Heimdall-Kerberos oder auch die tolle Implementierung mit dem Namen GnuShishi. Damit beschäftigen wir uns heute aber nicht weiter. Erstmal nochmal kurz zum SSPI. Da habe ich mir doch eine Grafik aus der MSDN ausgeliehen. Da wird Folgendes aufgezeigt. SSPI ist ein Layer, der von Windows verwendet wird für die Authentifizierung. Wer von Ihnen eher aus der Richtung der Entwicklung kommt, da kann man eher sagen, das ist wie ein Interface, das implementiert werden muss. So gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, diesen Layer zu nutzen und Kerberos ist eine Möglichkeit davon. Es gibt aber auch hier noch die NTLM-Authentifizierung, die ich eben schon angerissen habe, aber auch noch andere weitere Möglichkeiten. Und obendrauf kann die Anwendung diesen SSPI-Layer nutzen, um dann damit die Authentifizierung durchzuführen. Und da sind oben ein paar Beispiele dran, die Microsoft auch schon so implementiert hat, aber natürlich gibt es da noch weitere Implementierungen. Genau, ich habe gerade eben noch kurz versprochen gehabt, dass wir uns dieses Kerberos-Ticket-Thema deutlicher anschauen. Das tun wir jetzt. Ja, ein Kerberos-Ticket ist hier in diesem Fall das Token, von dem ich immer spreche, das Ticket-Granting-Ticket, TGT. Das ist auch das Stichwort, das man im RFC oder in einschlägigen wissenschaftlichen Thesen zu Kerberos findet. Jedoch hat sich in der MSDN und auch, ich sag mal, in der Microsoft-Welt im Allgemeinen dieses Wort Kerberos-Token durchgesetzt, ist doch etwas einfacher auszusprechen und zu merken als Ticket-Granting-Ticket. Dazu gehören... Bitte? Es ist, ja genau, es ist dasselbe. Es ist ein analoges Wording an der Stelle. Genau. Und das Token selber reicht alleine nicht, um sich zu identifizieren. Da gehören noch eine ganze Menge weitere Informationen dazu. Wichtig ist zum Beispiel, wenn die Maschine, die der Nutzer hat, in die Domäne hinzugefügt wird, erhält die Maschine einen Schlüssel, mit der sie eindeutig identifiziert wird. Das gleiche gilt auch für den Benutzer. Wir sehen hier den User Key, der spezifisch für den User auf dem Domain-Controller hinterlegt ist und natürlich auch in dem Nutzerkonto auf dem Rechner. Wenn sich der User anmeldet am Domain-Controller, erhält er dann die weiteren Informationen für seine aktuelle Sitzung. Das sieht dann wie folgt aus. Das Ganze nennt sich WinLogon. Der Prozess, der dabei stattfindet. Da finden natürlich ganz viele andere Prozesse noch statt. Wir beschäftigen uns jetzt nur hier mit der Sicherheit. Über ein Service-Ticket geht und dem Systemkey der Workstation, die ich gerade erwähnt habe. Über den LSA-Dienst wird dann mit dem Domain-Controller gesprochen und das Ganze wird kombiniert mit den Credentials des Users und der erhält dann eine Win-Log-On-Session. Das sind eine der vielen Dinge, die passieren, wenn wir unser Kennwort eingeben oder vielleicht uns über Windows Hello anmelden, wie das ja jetzt mit Windows 10 geht, und dann eben ein paar Sekunden warten, bis die Sitzung aufgebaut ist. Und sobald dieses Kerberos-Token dann auch mitgeliefert wurde oder das Ticket-Granting-Ticket vielmehr, können wir uns damit dann auch anmelden. Ja, das ist erstmal der Hintergrund zu diesem Token. Es müssen aber noch andere Voraussetzungen erfüllt sein. Ich habe gerade eben etwas von diesem Misstrauen gesprochen, der Grundsatz, dem Kerberos zugrunde liegt. Es muss nämlich, um dieses Misstrauen aufzuheben, eine Bekanntschaft, sag ich mal, zwischen den Servern hergestellt werden. Wenn man auf der Straße steht und fängt mit jemandem an zu sprechen, ihn kennenzulernen, dann fragt man jemanden vielleicht erstmal nach dem Namen und was er macht. Genauso ähnlich ist das hier mit dem SPN. Das ist ein Service Principal Name, der wird im Active Directory registriert und man legt fest einen Tupel aus dem Dienst, der auf dem Server läuft, und dem Servernamen oder auch dem Aliasnamen. Und das zusammen mit einem Dienstkonto. Dann weiß das Active Directory nämlich, aha, hier auf dem System namens MySQL-Server läuft ein Dienst, der sich als MSSQL-SVC identifiziert. Das ist jetzt der Datenbankdienst vom SQL-Server. Und das Ganze läuft mit dem Dienstkonto AdventureWorks-Domäne SQL-Service. Damit ist das schon mal eindeutig geklärt. Genauso wird dann für den SharePoint-Server festgelegt, dass dort ein HTTP-Protokoll läuft, und das Ganze unter dem Dienstkonto des SP Web Service. In diesem Fall, das ist nämlich ganz interessant, wenn jetzt noch andere Webseiten auf diesem SharePoint-Server laufen, die implementieren auch alles HTTP-Protokoll, das kann noch Fallen mit sich bringen. Das schauen wir uns aber später an. Das einfach nur im Hinterkopf behalten. Und jetzt wissen wir zumindest, was für Dienste laufen auf dem System. Man hat sich kennengelernt, aber dennoch hat man noch kein Vertrauen zueinander. Wenn wir jetzt also versuchen würden, vom SharePoint-Server die Anmeldeinformationen durchzureichen, sprich das Kerberos-Token rüberzuspielen, kommt der SharePoint-Server ins Haar, SQL-Server, ja, dich kenne ich jetzt, aber so richtig möchte ich das noch nicht. Und das Kerberos-Token wird nicht weitergegeben. Die Anmeldung schlägt fehl. Das heißt in diesem Fall, dass dem Benutzer nichts weiter suggeriert wird als, du hast keine Berechtigung. Der Nutzer weiß an der Stelle allerdings nicht, dass es hieran liegt. Das ist so ein bisschen fies an der ganzen Sache. Ja, was müssen wir noch tun, um dieses Vertrauen herzustellen untereinander? Das Vertrauen heißt Delegierung. Okay, der Inhalt der Folie ist jetzt hier an der Stelle nicht korrekt. Hier müsste eigentlich stehen, dass im Active Directory noch festgelegt wird, dass der Dienst mein SharePoint-Server, das Kerberos-Token an den Dienst mein SQL-Server weitergeben darf. Das schauen wir uns gleich in der Demo aber nochmal an, wie das eingerichtet wird. Genau, und ich sehe hier in der Tat, dass ich, genau, da habe ich scheinbar die vorige Folie kopiert und den Inhalt nicht richtig eingefügt. Okay, genau. Das Fiese an der Stelle hier ist, gerade eben die Service-Prinzipalnamen, so Service-Principal-Names, über die wir gesprochen haben, die kann man mit der Kommandozeile definieren. Und das heißt, das ist automatisiert relativ einfach möglich. Man kann ein Skript erstellen, das dem Domain-Administrator an die Hand geben und er kann die registrieren, die SPNs, die man braucht. Bei der Delegierung geht das leider nicht mehr. Da müssen wir tatsächlich klicken, brauchen also eine Klickanleitung. Und wenn man diesen Dialog, dürfte der eine oder andere von euch kennen, das sind die Eigenschaften des Kontos im Active Directory. Wenn ein SPN registriert ist, erscheint nämlich dieser Tag Tab-Delegierung. Normalerweise ist der nicht sichtbar. In dem Moment taucht er auf und wir können unten festlegen, aha, jetzt vertrauen wir dem Dienst meinen SharePoint-Server und können das Ganze weitergeben, also das Kerberos-Token. Damit ist dann das Vertrauen wirklich hergestellt. Genau, das Ganze schauen wir jetzt nochmal in Real Life an. Jetzt habe ich viel Theorie erzählt und da ist immer eine Demo doch mal ganz gut. Okay, jetzt sieht man nur den zweiten Monitor. Das ändere ich mal eben, damit ich nicht durcheinander komme. Duplizieren. So, zack. Okay, einmal kurz, wie sieht dieses Setup aus, das wir hier jetzt haben? Ich habe einen Domain-Controller. Vielleicht erstmal kurz hier die Übersicht. Ja, meine Azure-Sitzung ist abgelaufen. Erneut laden, gleich ist sie wieder da. Einen Moment, denke ich mal. Na gut, dann, wenn das Azure-Portal mich gerade im Stich lässt, nehmen wir doch einfach direkt die Sitzung. Ich habe einen Domain-Controller, in diesem Fall. Ich habe einen SQL-Server, auf dem meine Datenbank liegt. Erstmal nur die SharePoint-Datenbank an sich. Das ist in diesem Fall aber uninteressant, denn es geht ja in dem Szenario darum, dass wir Berichtsdaten zur Verfügung stellen wollen. Und dafür haben wir hier unten eine Analysis-Services-Instanz, wo ich den AdventureWorks Cube deployed habe. Es könnte aber genauso gut ein Beispiel sein, wo wir eine relationale Datenbank haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel die AdventureWorks DW-Datenbank genommen hätte und sie hier oben eingehangen hätte, könnte man auch relationales Reporting hiermit abbilden. Und das Ziel soll am Ende sein, dass wir mit einem Bericht die Daten, die hier drin sind, abrufen können, um uns direkt daran zu authentifizieren. Das hat den Vorteil, denn die Analysis Services enthalten bestimmte Rollen und können dann eine Datensicherheit gewährleisten, dass man zum Beispiel nur die Daten von seiner eigenen Abteilung sieht. Okay, genau. Ich wollte allerdings etwas zum SPN zeigen und jetzt sehe ich hier gerade, dass meine Session vom Domain-Controller nicht offen ist. Das macht aber nichts. Ich route mich einfach mal durch und mache einen Remote Desktop im Remote Desktop. CMD wollte ich nicht, MSTSC wollte ich, genau. So, und dann habe ich den DC01. Gut, da muss ich doch nochmal eben kurz umstellen, weil ich das Kennwort einmal rüber kopieren muss. So. Habe ich, jetzt wieder duplizieren, zack. So. Und los geht's. Genau, als ich die Demo vorbereitet habe, habe ich natürlich auch SPNs registriert. Das Ganze geschieht mit diesem Befehl setSPN. Hier sieht man das. Dort werden einem dann auch Vorschläge gemacht, wenn man die Syntax nicht richtig eingibt, wie der zu benutzen ist. So kann man einen neuen SPN registrieren, man kann sich auflisten, welche man bereits hat, mit ZSPN-L. Und was der hier jetzt nicht sagt, es gibt noch einen weiteren Schalter, ZSPN-X heißt der, mit dem man doppelte SPNs sich ausgeben lassen kann, wenn man Probleme hat. Genau, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mit ZSPN-S hier den Datenbankdienst registriert und das Ganze auf meiner Domäne, die heißt in diesem Fall Accentec, auf den Dienst SQLDB. Schauen wir mal, ob es den wirklich gibt. Ja, das ist der hier. Ich habe hier so einen kleinen UU erstellt, Service Accounts. Da ist der drinne. Und wir sehen, es hat geklappt. Es gibt hier auch tatsächlich einen Reiter, wo ich eine Delegierung einstellen kann. So. Genau, und das Ganze habe ich auch getan für mein SharePoint-Dienstkonto. Das ist hier, ebenfalls sieht man dort, dass es dort eine Delegierung gibt. Und hier ist auch tatsächlich bereits eine eingetragen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe hier auf Add geklickt, habe dann gesucht und mein Konto eingegeben. Also war das dann sql.db, zack. Und dann schlägt er mir nämlich vor, welche SPNs der alle registriert hat und ich kann mir einen auswählen. Wenn ich also dieses Konto auf mehreren Systemen anwenden sollte, dürfte ich mir jetzt aussuchen, welchem System vertraue ich. Ich vertraue nicht dem Dienstkonto im Allgemeinen, sondern nur tatsächlich der bestimmten Anwendung auf ein System oder auch mehrere, die ich hier auswählen kann. Es sei denn, ich wähle hier oben aus, dass ich alle möglichen vertraue, aber das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was man tun sollte. In einer Demo-Umgebung ist das wohl noch okay. Genau, dann kann ich das hier anwenden und die Delegierung ist eingestellt. Okay. Genau. Ja, jetzt haben wir uns angeschaut, wie kann man den SPN einstellen, wie kann man Delegierung einstellen, aber was passiert denn da im Hintergrund eigentlich, wenn ich jetzt mehrere Instanzen habe, die das Kerberos-Token durchlaufen müsste? Das habe ich ein bisschen visualisiert, denn ich habe jetzt viel geredet und das ist vielleicht immer etwas schwierig, sich das vorzustellen. Das hier ist ein Anwendungsszenario, wo der Benutzer, der sein Excel öffnet, zum Beispiel ein Controller, der hat Daten auf der Datenbank, die er gerne abrufen möchte. Und was jetzt passiert, er verbindet sich mit seinem Cube. Den habe ich gerade eben schon mal kurz gezeigt, zum Beispiel einen AdventureWorks Cube. Nun gibt es aber auch die Option, dass wir uns per Rollup Daten direkt aus der Datenbank holen können. Das war in der Vergangenheit nicht so populär. Jetzt, wo es immer mehr In-Memory-Technologien gibt, die ja auch mit dem neuen SQL Server 2016 wirklich richtig, richtig schnell werden, wird das ein sehr interessantes Thema. Und man kann das auch so konfigurieren, dass die Datensicherheit in der Quelle liegt. Das muss nicht unbedingt sinnvoll sein. Wenn man das so aber macht, wird das Kerberos-Token dann bis zum Schluss weitergegeben. Damit aber auch sichergestellt ist, dass das alles Hand und Fuß hat und man das nicht einfach wild durch die Gegend schickt, prüfen die Systeme an jeder Stelle, ob das soweit in Ordnung ist. Sprich, es wird geschaut, ist das Token, was ich habe, gültig? Hat der User einen gültigen Account und so weiter? Deshalb findet immer diese Kommunikation mit dem Domain-Controller hier statt, sodass wir keine Man-in-the-Middle-Attack vornehmen können und auch kein Kerberos-Token uns irgendwo herklauen können aus einer Session, um dieses Mal eben einzusetzen unter einem anderen User. Genau. Ja, mit SharePoint habe ich ja eben schon von geredet, haben wir noch gar nicht zu gekommen. Kommen wir jetzt zu. Sieht das Ganze etwas komplizierter aus? Denn das ist so ein Standardszenario, das ich schon oft erlebt habe. Der Enduser kommt mit dem HTTP-Protokoll daher und meldet sich am SharePoint an. Das ist soweit erstmal Standard. Wenn wir jetzt den Fall haben, wir haben Berichte im SharePoint drin liegen und die ziehen die Daten wiederum aus einer Datenbank, sei es nun der SQL-Server oder ein Cube oder was weiß ich, dann müssen wir uns in alle Stufen authentifizieren, wenn wir die Datensicherheit auf unterster Ebene nutzen wollen. Und dazu ist es dann immer erforderlich, dass hier auch entsprechend das Token weitergegeben und überprüft wird. Sprich, wir brauchen eine Delegierung über mehrere Ebenen, vom SharePoint zum Berichtsserver zur Datenbank. Genau. Ja, allerdings hat SharePoint noch eine weitere Spezialität, denn so könnte es für jede beliebige Anwendung sein. Dann bräuchte ich hier nicht über SharePoint zu sprechen. In SharePoint gibt es nämlich noch die Möglichkeit, sich mit diesen Geräten auch noch zu beschäftigen. Das sind Geräte, die nicht in eine Domäne hinzugefügt werden können. Wobei das eine ist hier nicht mehr ganz so aktuell. Ich habe hier ein Surface RT noch abgebildet. Das wird ja jetzt nicht mehr verkauft. Aber sie haben alle eines gemeinsam. Wenn sie nicht in der Domäne sind, können wir nicht uns mit Kerberos authentifizieren, denn wir haben keinen Winlock aus der Domäne, wir haben keinen Machine Key und dann steht man da und kann das nicht tun. Aber es gibt etwas Tolles, das ist bei Windows dabei und SharePoint implementiert das Ganze. Das nennt sich Claims to Windows Token Service. Ich sage immer, dieser Dienst, der implementiert eine Art eingebaute Schizophrenie, die im System da ist. Warum? Denn er kann sich als die Identität des Endnutzers ausgeben. Wenn man sich am System erfolgreich anmeldet und das Ganze richtig konfiguriert ist, schauen wir uns gleich nochmal an, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Stehen hier auch schon teilweise drauf. Dann kann der Dienst nämlich diesen Punkt vornehmen, annehmen der Client-Identität nach Authentifizierung. Und somit nimmt dieser Dienst das dem Nutzer ab, sich ein Kerberos-Token zu holen. Er geht zum Domain-Controller, meldet sich an mit den Credentials, die er gerade per HTTP bekommen hat, hoffentlich HTTPS, und gibt sie dann entsprechend weiter. Ja, im Sinne der Grafik, die ich eben gezeigt habe, bedeutet das, jetzt hier am Beispiel von so einem Gerät mit einem angebissenen Apfel, wir melden uns an am SharePoint-Server, ganz normale Basic-Authentifizierung, hoffentlich verschlüsselt. Bitte? Oh, das ist der, Sie haben recht, der erweiterte Screen, das ist der falsche Bildschirm. Ich gehe nochmal eben zu der Folie, mache nochmal Shift F5. Ja, danke für den Hinweis, so ist viel besser. genau, jetzt haben wir quasi die Kette auf der rechten Seite, die genauso dargestellt ist wie eben, da macht das keinen Unterschied. Interessant ist aber dieses kleine Zahnrad, das ist der Claims to Windows Token Service, der auf dem SharePoint-Server angewendet wird. Er nimmt hier an der Stelle das AD-Logon vor, das heißt, wir machen kein richtiges Winlock-On, es wird keine komplette Windows-Sitzung mit dem Server erzeugt, Gottes Willen. Aber der Server nimmt die Identität an und kann die Informationen weitergeben, das Kerberos-Token weitergeben. Das ist das Wichtige an der Stelle. Und so können wir uns auch mit einem anderen Endgerät aus einem anderen System in der Microsoft-Welt dort authentifizieren. Das ist eine ganz klasse Sache. So, da haben wir natürlich auch nochmal eine Demo. So, nun ist es so, dass ich die Demo-Umgebung nicht vollständig aufgebaut habe, aber ich möchte Ihnen zumindest zeigen, wo man sowas denn konfiguriert. Genau, jetzt bin ich hier, da habe ich auch einen Client. Moment, das ist hoffentlich der SharePoint-Server. Ja, das sieht ganz gut aus. Genau, erstmal, ach ja, Entschuldigung. Genau, das ist immer dieses Umstellen, Duplizieren, so, ja. Jetzt, genau, ich bin auf dem SharePoint-Server. Okay. Gut. Es gibt dann nämlich in Windows die Dienste. Ach, Services, ich habe eine englische VM hier an der Stelle. Genau. Und der wird jetzt hier ausgeschaltet sein, weil ich das noch nicht konfiguriert habe. Genau, da steht auch Disabled. Also was ich jetzt noch tun müsste, um das Ganze zu konfigurieren, ist der Claims to Windows Token Server ist standardmäßig als Local System Account hinterlegt. Das bringt uns aber nichts, denn er muss auch über ein gültiges Domänenkonto verfügen. Ansonsten kann er sich nicht am AD anmelden und entsprechend dieses Logon vornehmen im Namen des End-Users. Das heißt, wir müssen erstmal einen neuen Service-Account registrieren und ihn hier eingeben. Das reicht aber nicht. Ich hatte ja gerade eben diese drei Dienste da, diese drei Konfigurationsmöglichkeiten auf der Folie gehabt. Die finden wir in der Systemsteuerung und dann, zack, hier gibt es diese Administrative Tools, auf Deutsch heißt das Ganze Verwaltung und dann gibt es diese Local Security Policy, die lokale Sicherheitsrichtlinie. Da lässt sich das konfigurieren. Und das sind die drei wichtigsten Optionen, es gibt aber noch ein paar weitere, zum Beispiel muss das Userkonto vom Claims to Windows Token Service auch ein lokaler Administrator sein. So, nun gibt es hier immer eine ganze Reihe Optionen, wo man sich durchklicken muss. Genau, hier war das. Das ist jetzt auf Englisch. Ich hatte gerade eben die Folie auf Deutsch gehabt, aber genauso findet man diese Informationen hier. Wenn man danach kurz im Netz sucht, hat man die auf Englisch ebenfalls. Hier gibt es eine ganze Menge Rechte, die man vergeben kann. Und wichtig ist, dass er sich als Dienst anmelden kann. Das müsste hier auf Englisch heißen, Logon as a Service. Und da trägt man dann den User entsprechend ein, indem man halt die Option anklickt. Ich nehme jetzt mal eine beliebige andere, da muss ich nicht so lange suchen. Dann ist die Zeit jetzt nachher vorbei. Nee, da kann man nur ein- und ausschalten. Hier habe ich User dran. So, nee, doch nicht. Hier. Ist unter User Rights? Assignment. Ah, hier, genau, sieht besser aus. In der Tat. Hier sieht man auch verschiedene Logon-Möglichkeiten. Logon as a Service, genau, das ist der erste. Da müsste ich ihn hier jetzt hinzufügen. Standardmäßig sieht man schon, mein SharePoint-Konto hat der SharePoint für mich schon automatisch registriert, genauso wie die verschiedenen Service-Application-Pools, die es hier gibt. Und dann füge ich den hier entsprechend hinzu und habe dann das Domänenkonto da drin. Genauso gilt das für die beiden anderen Optionen. Ah, hier ist es. Impersonate after Client Authentication. Das ist diese, ich sag mal, Schizophrenie-Feature dazu. Genau, da fügen wir ihn hinzu. Und ganz wichtig, der Claims to Windows Token Service benötigt einen eigenen Service Principal Name. Genau, das sehen wir nämlich in dem nächsten Teil, wo wir uns SPNs und Delegierung im Detail nochmal anschauen. Ich hatte jetzt erstmal einfache Beispiele gehabt. Wenn wir jedoch diese, was ich eben auf der Folien hatte, diesen Weg von links nach rechts durchgehen möchten, müssen wir eine ganze Reihe von SPNs registrieren, damit das auch so funktioniert. Ich gehe vielleicht nochmal kurz zurück bis dahin. Ich habe jetzt wieder diese andere Ansicht. Moment, ich stelle wieder um. Achso, danach hat er wieder das, wieder das. So, genau. Ich gehe nochmal kurz hier hin. Das bedeutet, die Dienstkonten, die hier mit zu tun haben, am SharePoint, am Berichtsserver, am SQL-Server, müssen als SPNs registriert sein. Hier auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Man kann den SharePoint und den Berichtsserver ja zusammenlegen. Das wird oftmals gemacht, wenn man nicht skalieren muss. Und dann gilt aber, dass der SharePoint und der Berichtsserver dasselbe Dienstkonto verwenden müssen. Ich zeige das gleich nochmal genauer in dem Beispiel hier. Hier ist eine Liste von den SPNs, die wir für das Beispiel benötigen. Wir haben also, einmal sieht man oben den SQL-Server-Dienst mit und ohne Alias, also einmal als Alias und einmal für den FQDN. Dann haben wir noch für die Analysis Services den Dienst und den OLAP Discovery Service. Das ist ganz wichtig, den darf man an der Stelle nicht vergessen. Genau. Und des Weiteren, gut, bevor ich zu den Weiteren komme, noch eine Information. In der Vergangenheit musste man alle möglichen Alias als SPNs anlegen. Das war sehr mühsam. Wenn dann immer neue hinzugekommen sind, musste der Domain-Administrator nochmal Hand anlegen und weitere SPNs registrieren, vielleicht sogar die Legierung einstellen. Das kann sehr viel Zeit und Mühe kosten. Seit Server 2012 R2 ist es nur noch erforderlich, den FQDN einzurichten. Und jetzt kümmert sich das System automatisch darum, die Alias zu erkennen. Das spart sehr, sehr viel Arbeit, insbesondere in der weiteren Betrieb und Wartung der Systeme. Genau. Jetzt zum Thema SPNs für SharePoint und Reporting Services. Hier habe ich gerade eben von dem Claims to Windows Token Service gesprochen. Der hat eine Besonderheit. Hier vorne habe ich jetzt SP hingeschrieben, denn das hat damit zu tun, der Claims to Windows Token Service muss ja von außen nicht erreichbar sein. Das ist eine Sache, die passiert innerhalb des SharePoint Servers. Das bedeutet, es gibt kein Protokoll, mit dem von außen interagiert wird. Und somit ist es egal, was wir da vorne hinschreiben. Ich könnte da jetzt auch Horst oder Darmstadt oder was auch immer hinschreiben. Das ist egal. Hauptsache, der Claims to Windows Token Service ist mit dem richtigen Dienstkonto registriert und er darf weiter delegieren, damit er das Kerberos Token weitergeben darf. Genau, und hier haben wir jetzt das Beispiel mit dem getrennten Report Server. Wir sehen, wir haben hier einmal, der SharePoint Server heißt jetzt Intranet, den einmal registriert mit seinem Dienstkonto, der Report-Server mit einem anderen Dienstkonto. Wenn wir jetzt aber beides auf demselben System haben, dürften wir das nicht tun. Dann müssten beide Dienste dasselbe Dienstkonto verwenden, sprich der Report-Server unter dem Dienstkonto vom SharePoint laufen, denn ansonsten ist es nicht mehr eindeutig. Wenn ich meinen Webbrowser öffne und auf den Report-Server oder SharePoint-Server gehe und beides liegt auf demselben System, und wir haben SPNs mit HTTP für beide Konten, dann weiß das AD nicht, welches jetzt das Richtige für diese Anwendung, die ich jetzt gerade öffnen möchte. Und bevor er sich einfach per Zufall irgendwas aussucht, hält er wieder beide Arme hoch und sagt, ich mache gar nichts. Und dann bekommt der User auch ein HTTP 403 und darf sich nicht anmelden.
Darf man Alias verwenden?
Bitte?
Wird das mit Alias funktionieren?
Nein, würde nicht funktionieren. Das ist eine Falle, in der man, die man sehr schnell reintreten kann. Und sowas kann man über diesen einen Parameter, setSPN-x, den ich eben erwähnt habe, entdecken, ob wir solche Verdopplungen haben. Ich hatte gerade eben in der Demo, die ich gezeigt habe, den Parameter S verwendet, um etwas zu registrieren, ein SPN zu registrieren. In der Vergangenheit war das ein anderer Parameter, der hieß A für Add. Und dieser alte Parameter A, der in den älteren Betriebssystemversionen benutzt wird, der macht nämlich keine Prüfung, ob ein Doppelter schon da ist. Da darf man einfach hinzufügen, was man will. Und im Zweifelsfall kommt dann halt sowas bei raus. Ups, ich habe den doppelt und man weiß jetzt nicht, was richtig ist. Mit diesem S-Parameter kann das nicht mehr passieren. Da wird nämlich in dem Moment schon eine Prüfung vorgenommen und man kommt eine Fehlermeldung zurück, wenn es für dieses System und das Protokoll schon eine Registrierung gibt. Wenn jetzt aber natürlich Nachhinein jemand entschließt, wir benennen den Server um und dann heißen zwei Systeme gleich, dann ist es wieder ein anderes Problem. Ja, das war erstmal der ganze theoretische Teil und auch ein paar Demos schon mal. Hat auch schon mal einen Überblick gegeben über die ganzen Sachen, die bei Kerberos passieren können. Soweit alles klar? Aber es war noch viel Information, vielleicht auch nicht. Meiner Erfahrung nach, auch wenn man sich mit Kerberos auskennt und dann eine Installation plant und sich überlegt, was müsste man richtig konfigurieren. Es gibt auch Tools, die einen dabei unterstützen. So gibt es auch von Microsoft zum Runterladen seit, ich glaube, einem knappen Jahr jetzt, ein SQL Server Kerberos Deployment Tool, das einem Vorschläge macht, wie die SPNs richtig zu setzen sind. Das ist auch schon sehr gut und hilfreich. Aber dennoch gibt es immer so viele Spezialfälle, die man erstmal den Tool nicht sehen kann, nicht beachten kann und die man vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat. Und deswegen ist etwas ganz, ganz wichtig, nämlich die Fehlerrecherche. Da habe ich schon sehr viel Zeit mit verbracht. Und in der Vergangenheit war es so, dass die einzige Möglichkeit, die offiziell supported wurde, das zu tun war, das, was hier auf der linken oberen Ecke steht, Registry und Event Log zu arbeiten. Das bedeutet, man geht auf dem Server, auf dem man arbeitet, also zum Beispiel der SharePoint-Server oder der Report-Server, wo wir Probleme erwarten, dass sie da herrühren könnten, geht in diesen Registry-Key, setzt das Log-Level auf 1, das Kerberos-Debug-Level aktiviert man, indem man diese 0FFF einträgt und ja, dann muss der Server neu gestartet werden. Das macht ganz viel Spaß auf dem Produktivsystem. Und wenn das System neu gestartet ist, dann geht's los. Dann dürfen sich die User nochmal versuchen anzumelden und dann müssen die Fehlermeldungen erzeugt werden, damit sie ins Log eingetragen werden. Aber auch da lauern Fallen, denn es ist völlig normal, wenn zwei Fehler auftauchen, denn zwei Fehler werden immer generiert, auch wenn die Anmeldung erfolgreich ist. Erst wenn ein dritter Fehler auftaucht in einer Session, dann hat man wirklich ein Problem, das mit Kerberos zusammenhängt. Und den Wust muss man natürlich in dem Event-Log erstmal auseinanderdröseln. Das ist nicht so einfach. Und natürlich geht das auch zulasten der Performance an der Stelle von dem System. Das wird also nicht sehr gerne gesehen, sowas zu tun. Insbesondere, wenn man, gerade so wie ich als Externer zu einem Unternehmen kommt, keinen direkten Zugriff auf den Server hat und das Event-Log nicht selbst auslesen kann, ist das eine sehr mühselige Sache an der Stelle. Dann gibt es von Microsoft aber seit diesem Jahr ein neues Tool, das nennt sich Microsoft Message Analyzer. Der Message Analyzer folgt einem System, das nennt sich Event Tracing for Windows. Gibt es auch schon seit, ich glaube, Server 2008 mittlerweile, beziehungsweise Windows Vista wurde diese Architektur eingeführt. Im SQL-Server ganz analog hat man ebenso das Tracen von Events eingebaut, ganz klammheimlich seit 2012 auch mit einer Oberfläche, die dazugekommen ist, um den Profiler abzulösen. Denn der Profiler traced immer alles in Realtime mit und das geht stark auf die Performance. Der Vorgänger von dem Message Analyzer ist der Network Monitor, den hat der eine oder andere vor euch bestimmt schon benutzt. Und der hat auch in Realtime alles mitgeschrieben. Der Message Analyzer arbeitet die Warteschlange vom Event Tracing ab, ist daher zeitversetzt und behindert nicht die aktuelle Arbeit des Systems und ist somit wesentlich performanter für den Enduser. Der kriegt nicht so viel mit, wenn so ein Trace läuft. Man selbst muss allerdings etwas länger darauf warten. Und das Tool schauen wir uns jetzt nochmal an. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, um mit Kerberos zu arbeiten. Denn was passiert, ist nämlich, mehrere Dinge müssen vorgenommen werden. So, ich habe das jetzt mal vorbereitet. Erstmal hier auf meinem Client. Und jetzt bin ich noch auf dem SharePoint-Server. Ich muss jetzt mal kurz schauen. Das ist der Domain-Controller. Den mache ich mal wieder zu. Ach, das könnt ihr noch gar nicht sehen. Genau. Dann wieder zurück. Okay. Zack und weg. Den brauche ich jetzt nicht. Genau. Das ist der SQL-Server. Das ist der Client. Es macht immer Sinn, den Message Analyzer auf mehreren Seiten einzuschalten. Einmal auf dem Client, der sich anmelden möchte, und auf dem Server. Denn es werden verschiedene Informationen getraced. Auf dem Client können wir herausfinden, welche Informationen teilt uns der Server überhaupt mit. Sehen wir zum Beispiel, welche SPNs benutzt werden sollen. Benutzen wir überhaupt Kerberos? Das kann natürlich auch noch falsch konfiguriert werden. Das muss man in SharePoint erstmal einschalten. So, ich mache das mal eben, hier nochmal eine andere Sitzung aufzubauen auf den SharePoint-Server. So, ACC, SP01, zack, ah, hier das Thema. Müsste ich mal eine Zwischenablage haben, genau, so. Nee, ach, da kommt man so schnell durcheinander mit den Maschinen. Anderes Fenster, genau. Das ist das Große. Okay, auf dem SharePoint-Server habe ich es auch nochmal aufgemacht. Das Tool begrüßt uns mit dieser Startseite und wir können jetzt über die Funktion Start Local Trace beginnen, das Ganze aufzuzeichnen. Er legt sofort los und zeichnet sämtlichen Netzwerk-Traffic auf, wenn man das nicht weiter konfiguriert, der stattfindet. Und wir sehen natürlich jetzt hier ganz viel Remote-Desktop-Traffic, der hier aufgezeichnet wird, der auch entsprechend verschlüsselt ist. Und das Ganze können wir wieder stoppen. Denn wenn ich jetzt sehr viele Anfragen habe, die in der Zeit gelaufen sind, läuft er noch etwas weiter, weil das Tracen zeitversetzt ist und arbeitet die Warteschlange ab, sammelt das Ganze und stellt es mir dann hier in der Liste dar. Das habe ich gerade eben mal durchgeführt, indem ich mich versucht habe, am Server anzumelden. So, close without saving, genau. Das ist dann das hier und dann habe ich eine Riesenliste von den ganzen Aufrufen, die dort passiert sind. Die ist erstmal extrem unübersichtlich. Was man tun könnte, wie man es vielleicht auch mit dem Network Monitor in der Vergangenheit öfter getan hätte, wäre einfach zu suchen, wenn man ein Muster schon teilweise kennt, direkt danach reinzuschauen, macht aber sehr viel Arbeit. Sehr schön ist, dass hier im Network Monitor es die Möglichkeit gibt, eine Gruppierung der ganzen Events durchzuführen, die wir hier sehen. Und dann kann man nämlich auf hier rechts draufklicken und sagen Group by Module. Module ist dann das Protokoll, das genutzt wird. Und dann können wir gleich die ganzen anderen Informationen, die währenddessen noch mitgelaufen sind, wie jetzt mein Remote Desktop zum Beispiel, an die Seite packen. Das interessiert uns gar nicht. Wir schauen uns nur an, was wirklich im HTTP soweit vorgefallen ist. Okay. Genau, ich gehe erstmal nochmal zu dem anderen rüber. Ich habe nämlich zwei Traces gemacht. Ein Trace, als ich Kerberos noch nicht aktiviert hatte und ein Trace, nachdem Kerberos aktiviert ist. So. Genau. Das ist das erste. Da habe ich mich einfach die Adresse aufgerufen und da das Ganze innerhalb meiner Domäne stattfindet, hat er mich direkt angemeldet. Und damit ich jetzt sehen kann, ob ich mit Kerberos oder mit NTLM arbeite, muss ich nur nach rechts schauen und sehe hier, der Authentifizierungsmodus ist NTLM, den ich genutzt habe. V1 with Extended Session Security steht hier sogar. Dann weiß ich das jetzt schon mal, ich habe Kerberos auf dem System noch nicht aktiviert. Das ist jetzt auf meinem Client passiert. Dazu muss ich also nicht mehr auf den Server gehen. Was musste ich jetzt noch tun? So, ich habe hier unten noch irgendwo die Zentraladministration geöffnet. Na, hier jetzt nicht. Das ist meine ganz normale Site. Hier eine Webanwendungsverwaltung. Genau, das ist die Zentraladministration. Und ich kann hier schauen, welcher Authentifizierungsanbieter ist denn gesetzt. Und hier steht jetzt anspruchsbasierte Authentifizierung. Das ist ein anderes Wording dafür, dass Kerberos eingesetzt wird. Sonst steht da NTLM. Bitte? Ah, ja, Entschuldigung. Zack. Genau, das Aushandeln ist jetzt eingestellt. Das heißt, er handelt aus und schaut nach, welches kann ich Kerberos anwenden oder nicht. Kann ich's? Und dann wird das gemacht. Das standardmäßig ist NTLM aktiviert, wenn man SharePoint installiert hat. Das war vorher der Fall. Jetzt habe ich das umgestellt. Genau, jetzt klicke ich nicht auf Speichern. Wenn er dann nochmal anfängt rumzurödeln, das hat gerade eben ganz lange gedauert, müsste ich das sonst nochmal abwarten. Genau. Und dann kann man das Ganze entsprechend nutzen. Jetzt erst fängt er nämlich an zu schauen, welche SPNs gibt es überhaupt und welche können wir eventuell nutzen. So, dann ging es hier rüber. Okay. Weiteres Trace. Jetzt habe ich das aufgezeichnet. Hier fällt schon mal auf, wir haben nicht nur diesen Reiter HTTP, den können wir uns natürlich auch noch anschauen. Da sieht man zuerst, er versucht es mit NTLM, hat das ja erstmal gemacht. Und danach haben wir jetzt eine Kerberos-Authentifizierung. Und sehen, wir haben hier einen Redirect und ein Unauthorized. Er hat uns gesagt, wir dürfen uns nicht anmelden. Das ist sehr, sehr betrüblich. Wir haben weiterhin jedoch unten noch Detailinformationen, die wir uns jetzt zu Gemüte führen können. Genau, wir sehen hier, es ist ein Kerberos-Ticket erstellt worden. Und zwar für meinen User, den sehe ich hier. Es zeigt mir auch an, um welche Domäne geht es gerade. Das ist ganz interessant, wenn man in einer Subdomäne ist, dann sieht man, wie das durchgereicht wird. Er fragt auch den Domänencontroller, die übergeordneten Domäne, wenn der User dort aufgehangen ist. Dann kann man hier noch weitere Ebenen durchklicken. Und hier sehen wir jetzt das SPN, was ich registriert habe. Über das HTTP-Protokoll, Accentic SP01 Local. Und dann können wir schon mal unsicher sein, das SPN hat geklappt, das zu registrieren. Das ist gut. Auf der Serverseite, schauen wir jetzt nochmal nach. So, zack. Genau. Auf der Serverseite sehe ich jetzt, hier habe ich nur HTTP. Und sehe hier den Authentifizierungsversuch des Benutzers. Da kann man auch nochmal auf die rechte Seite scrollen. Sieht, aha, hier HTTP 1.1. Es gibt Authentifizierungsversuch mit dem Protokoll Kerberos. Und dort wird allerdings jetzt nicht angezeigt, welchen SPN wir hier haben. Das heißt für mich, ich habe gesehen, HTTP 401 kam zurück, obwohl ich eigentlich berechtigt bin. Hier habe ich keinen Kerberos. Ich muss also auf der Serverkonfiguration noch etwas tun, um es fertigzustellen. Denn was ich hier in der Tat noch nicht gemacht habe, ich hatte es ja eben schon gezeigt, ich habe diesen Claims-to-Windows-Token-Service noch nicht richtig konfiguriert, beziehungsweise noch gar nicht konfiguriert, und hier geht es deshalb erstmal nicht weiter. Wenn ich jetzt eine einfachere Anwendung hätte, zum Beispiel eine normale IIS-Anwendung, und ich würde dort mit ASP.NET direkt durchgehen, wäre das schon ausreichend, das so zu machen. Das ist eine Anwendungsmöglichkeit dafür, ist zum Beispiel Master Data Services, wo man genauso arbeiten könnte. Da gibt es keine Möglichkeit, den Claims to Windows Token Service zu nutzen. Genau. Okay. Gibt es denn soweit, zack, denn Fragen dazu, zu dem Thema? Bestimmt. Oder habe ich jetzt alle so weit erschlagen mit den Informationen um Kerberos, dass es erstmal verdaut werden muss? Ja.
Sie hatten ja vorhin gesagt, dass der SharePoint-Server letztendlich dann die Authentifizierung weiter übernimmt zu den anderen Servern. Heißt das dann, dass er die Credentials von dem User sozusagen aufnimmt oder dass er dann das Token einfach weiterreicht?
Genau, also es geht um den Claims-to-Windows-Token-Service, der auf dem SharePoint-Server läuft. Das heißt, der SharePoint an sich tut das nicht, sondern er gibt die Anmeldeinformationen, die im Browser eingegeben worden sind, weiter an den Claims to Windows Token Service. Sie werden also in der Tat auf dem Server noch verarbeitet. Sie werden aber dann nicht weiter zwischengespeichert. Es wird nur das Token weitergegeben. Es wird nicht Benutzername und Kennwort wild durchs Netzwerk gereicht. Das passiert an der Stelle nicht. Glücklicherweise. Ja?
Wenn ich im SharePoint dieses Kerberos Authentifizierung wähle,
ja,
macht das SharePoint automatisch SPN oder muss das
Nein. zusätzlich gemacht werden? Nein, das muss zusätzlich gemacht werden.
Spielt der Name eventuell eine Rolle? Muss das unbedingt HTTP und dann...
Ja, genau, das ist eine festgelegte Nomenklatur.
Dann reicht es nicht einfach zu...
Nein, dann wäre die ganze Welt sehr einfach, wenn das reichen würde. Das ist nicht so. Nein, aus Sicherheitsgründen ist es schon nicht so. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn man im Active Directory einstellt, wenn man einen SQL-Server installiert, dass das Dienstkonto selbst SPNs registrieren darf. Macht er das während der Installation tatsächlich? Allerdings wird man das im seltensten Fall antreffen, dass einem jemand das erlaubt, denn die Rechte, SPNs zu registrieren, sind recht hohe Rechte. Sodass man normalerweise die immer selbst anlegt. Ja.
SPN selber ohne Vertrauen bringt nichts.
Ja, das ist richtig, das stimmt schon.
Deswegen wundert mich, dass es so kritisch betrachtet wird.
Naja, es liegt daran, dass für die Registrierung des SPNs muss man entweder Domainadministrator sein oder halt dieses eine Recht haben. Und damit bekommt man halt die Rechte nicht nur für seinen Account, sondern auch für andere Accounts SPNs zu registrieren. Und damit kann man natürlich was kaputt machen. Und das ist dann wiederum auch eine andere Sache von Vertrauen. Jeder Mensch und auch jeder Mensch macht Fehler, jedes Tool hat Bugs. Das dann durchzuführen, kriegt man bestimmt nicht überall durch. Genau. Ich kann leider durch die Lampen nicht alle sehen. Falls jemand hinten sich melden sollte, ja.
Ich bin Experte für den Reporting-Service auch bei SharePoint.
Ja.
Also ich kenne das so, der SharePoint-Server ist ja ein bisschen tolerant. Ne? Habe ich Kerberos falsch konfiguriert, wie meistens. Ne?
Ja.
HTML, logisch.
Genau.
Reporting-Service, macht der auch einen Fallback oder fällt der dann auf die Nase?
Also beim Reporting-Service ist es etwas spezieller. Das ist eine gute Frage von daher. Genau. Ich habe den, jetzt bin ich auf dem Client, auf dem SharePoint-Server habe ich den Report-Server schon mal installiert, aber noch nicht konfiguriert. Man muss nämlich erstmal das Protokoll sowieso freischalten in der Config-Datei vom Reporting-Service. Und wenn dort beide Protokolle eingetragen sind, ist es in der Tat so, dass er tatsächlich auch ein Fallback macht. Allerdings muss man das auch erstmal tun. Jetzt ist die Frage. Ach, nicht auf Reporting Services. Na gut, ich suche es jetzt nicht in der Stelle, in welchem Verzeichnis ich jetzt installiert habe.
Ist das out of the box, also dass das registriert ist, das Protokoll?
Nein. Es gibt da nämlich im Reporting Services Installationsverzeichnis mehrere Config-Dateien. Da gibt es eine Report Server Config zum Beispiel. Und genau, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Das dürfte das entsprechende Verzeichnis sein. Öffnen wir nochmal Local File Location. Hier sieht man sie. Es gibt mehrere Config-Dateien. Es ist eine Web-Anwendung, deswegen haben wir eine Web-Config. Und wir haben noch eine RS-Report-Server-Config. Ich hoffe, er macht es jetzt nicht im Visual Studio 2010 auf. Doch, dann kommt nämlich mal von dieser schönen Fehlermeldung. Genau, nein, will ich nicht. Ich mache es mal mit dem Notepad auf. So, hier gibt es dann mehrere Optionen. Und hier oben, genau, da sieht man das. Hier Authentication Type, RS Windows NTLM eingetragen, standardmäßig. Jetzt müssen wir noch hinzufügen den RS Windows Negotiate, damit er dann auch Kerberos benutzen kann. Genau, und dann muss ich den Dienst einmal neu starten, damit er entsprechend die Konfiguration lädt. Ja, müsste so sein. Im IIS ist es ja auch so. Genau. Ja, ansonsten vielleicht noch ganz kurz. Ich habe ja hier gerade eben in meinem SharePoint schon mal angefangen, was zu deployen, weil ich es noch nicht richtig konfiguriert habe. Ich hatte ja gerade eben immer erzählt, der End-User bekommt nur eine unschöne Fehlermeldung oder nur ein schnödes HTTP 403. Er lädt jetzt eben kurz den Reporting-Service, da haben wir ihn. Ich habe hier erstmal eine Datenquelle angelegt. Die Datenquelle soll auf meinen AdventureWorks Cube auf dem Datenbank-Server zugreifen und meldet hier, meine Benutzer-Authentifizierung wird genutzt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt mit Kerberos arbeiten kann und die Anmeldeinformationen weiterzugeben. Und wenn ich jetzt Verbindung testen, dann kommt hier so eine schöne Fehlermeldung. Inzwischen, oh, ich muss ja sagen, das ist verbessert worden. Das war früher nicht so. Hier steht tatsächlich, dass die Forderungsidentität nicht in einen Windows-Token konvertiert werden kann. Wow. Das war in der Vergangenheit anders. In der Vergangenheit kam hier eine sehr einfache Fehlermeldung, nämlich, dass man einfach keinen Zugriff hat. Das finde ich doch schon mal sehr gut. Also wir sehen, dass an mehreren Fronten da auch weiterentwickelt wird. Sehr schön. Weitere Fragen? Ja?
Beim Registrieren von dem Service-Prinzipalnamen,
ja.
Ist da wichtig, ob ich HTTP und HTTPS nehme oder spielt das keine Rolle?
Das ist eine gute Frage, aber ich denke mal, dass es keine Rolle spielt.
Nee, nur HTTP.
Nur HTTP. Protokoll. Ja, war so. Das ist dann einfach HTTPS, das verschlüsselte analog und so HTTP an der Stelle. Genau. Ja.
Zu Kerberos und DNS-Audio-Assets. Wenn ich jetzt für meinen SQL-Server einen DNS-Audio-Server hinlege,
ja.
Unterstützt das Kerberos sauber? Sorry, nein. Eben, weil Sie vorhin von Audio-Assets geredet haben. Also kann es hinnehmen, sonst soll es richtig mehr Ausdruck sein.
Für was? Welche Reports?
Also vorhin von Aliasen geredet haben.
Ja.
Weil soweit ist es eben nämlich auch mein Wissensstand, dass Kerberos keine Aliasen unterstützt.
Also C-Names. C-Names aus dem DMS.
Okay, stimmt. Und die, dann sollte ich vielleicht meine Folie etwas eindeutiger benennen, denn es ging mir zum Beispiel auch darum, wenn man, wie würde man es im DNS registrieren? Ich habe mich in den Situationen nicht mal beschäftigt, wie es im DNS registriert worden ist. Es ging darum, wir haben mehrere Namen gehabt für die SharePoint-Portale und die liegen halt alle auf dem gleichen Server. Und in der Vergangenheit mussten wir bis zu einer alten Serverversion, die immer alle einzeln registrieren, die SPNs. Und das ist dann ab einer gewissen, ab der Version 2012 R2 war es nicht mehr erforderlich. Aber in der Tat, wenn der SQL-Server das nicht unterstützt und das nur von SharePoint unterstützt wird, dann ist die Aussage wahrscheinlich nicht hundertprozentig korrekt, die ich da gemacht habe. Aber auch danke für den Hinweis.
Es gibt aber auch die SQL-Server-Alias, also wollte ja Instanzen.
Ja, genau. Das ist noch ein anderes Thema.
Ja, dann ist das die Frage, muss ich für jede Instanz von SQL-Server muss ich SPN für jede separate SQL-Server Instanz machen oder für den SQL-Server insgesamt?
Das ist in der Tat eine knifflige Frage, denn es kommt drauf an, ist die Instanz, laufen die auf unterschiedlichen Ports? Wenn die auf unterschiedlichen Ports laufen, muss ein separater SPNs erstellt werden. Wenn die auf dem gleichen Port laufen, darf man nur einen SPN verwenden. Und dann müssen die auch alle das gleiche Dienstkonto haben. Denn sonst kommen wir wieder in diesen Konfliktfall, dass es eine Doppelung gibt und man nicht weiß, welches ist jetzt das Richtige, wenn ich auf diesem Port mit dem Dienst MS-SQL SVC rede. Genau. Also dadurch, dass das Protokoll da dran steht, weiß dann das Active Directory, über welche Ports wird dann damit gesprochen. Also bei HTTP, HTTP, HTTPS, die Standardports, beim SQL-Server der 1433er. Wenn wir abweichende Ports haben, ist es nicht mehr der Fall. Okay, dann soweit. Vielen Dank. Und ansonsten, wenn es noch spontane Frage sein sollte, bin ich noch ein paar Minuten hier.
Vielen Dank.